Und nun der I-Punkt mit Jürgen Knorr.
Und Steffen Grüttchen, schön, dass Sie mit dabei sind. Heute wieder mit einem Rückblick auf 30 Jahre Bürgerfunk in Wesel. Diesmal zwei Nachwuchsjournalisten lernen das Radio machen. Musiksendungen im Bürgerfunk und ein Wetterfrosch kommt nach Wesel. Das alles gleich nach Marius Müller-Westernhagen und unter meinem Fingernagel.
Bürgerfunk, näher dran.
Unter meinem Fingernagel hab ich ihn versteckt. Unter all dem Dreck, meinem Lebenszweck. Unter meinem Fingernagel war er gut versteckt. Unter all dem Dreck, doch jetzt ist er weg. Weine um meine Kleine. Ich weine, weine, sie ist weg. Unter meinem Fingernagel hatte ich sie getroffen. Man war wie besoffen von dem Glücksgefühl. Unter meinem Fingernagel baute ich ein Haus für mich und meine Maus. Am Montag zog sie aus und ich weine, weine. Unter meinem Fingernagel hatte ich sie belogen. Gäb's nen Regenbogen, das von sie nicht mit. Unter meinem Fingernagel schüttle ich den Dreck. Mit nem Wodka hat ja doch kein Zweck. Und ich weine, weine.
Wir hören den I-Punkt aus Wesel, 30 Jahre Bürgerfunk. 2009, da war ein bekannter Fernsehmoderator hier bei uns in Wesel, um über den Klimawandel zu sprechen. Er ist der Mann, wenn es ums Wetter geht. Sven Plöger, unter anderem am Ende der Tagesthemen im Ersten zu sehen. Jürgen Knorr hat mit ihm gefachsimpelt und dafür ein kleines Quiz vorbereitet. Über Wesel, aber auch übers Wetter.
Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?
Der Bürgermeister, ich kenne die Bürgermeisterin, Frau Westkamp.
Ein Punkt. Die zweite Frage, wo ist der Eselorden?
Der liegt an seinem absoluten Ehrenplatz, übrigens genau neben der Ehrenschwalbe, welche ich ja auch habe. Und das ist im Moment in der Schweiz und ich glaube, beide zusammen gucken sich die Berge an.
Wie ist denn heute hier das Wetter, das Klima am Niederrhein?
Ich werde mal starten, indem ich die erste Frage beantworte. Wie ist das Wetter am Niederrhein? Das kann ich nämlich. Gerade waren wir noch draußen vor ungefähr 10 Sekunden und haben gespürt, die ersten Tropfen kamen. Das wird mehr werden möglicherweise. Schauen wir mal. Aber jetzt war es ja heute richtig schwüldampfig warm, ne? Und was man jetzt hat, ist der kommende Nimbostratus. Wenn Nimbostratus kommt, dann gibt es immer den anhaltenden Regen. Und wenn der Cumulonimbus Capillatus Incus kommt, ich spreche es nochmal deutlich, Cumulonimbus Capillatus Incus, das ist die klassische Gewitterwolke, dann gibt es Schauer und Gewitter. Morgen möglicherweise ein paar Schauer, auch da schauen wir mal.
Und dann frage ich nochmal penetrant nach, was sind Isobieren? Hat sich der Wetterfrosch Sven Plöger das gemerkt?
Isobieren, das waren, glaube ich, die liniengleichen Bierkonsums. Aber als ich das gelernt habe, war ich, glaube ich, in einem Überlegungszustand, ob ich jetzt an der 10er oder an der 15er Linie gescheitert bin. Ich weiß es nicht mehr so genau. Isobieren, war das das? Oder waren das einfache Isobaren, so wie ich sie kenne? Oder?
Oder, ja, ich helfe mal. Isobaren sind ja die Linien, die Orte mit gleichem Luftdruck verbinden. Und die Isobieren sind die Linien, die Orte,
die Wesel mit mir verbinden, glaube ich.
Falsch, ein Abzug.
Bin ich wieder bei Null.
Also Isobieren, ich sag's einfach mal als Pseudo-Wetterfrosch, das sind die Linien, die Orte gleichen Bierdrucks miteinander verbinden.
Ach, Bierdrucks, aber da war ich mit Bierkonsum ja schon nah dran. Also ich würde sagen, ich krieg wieder einen halben Punkt zurück. Oder wir können dealen. Einen Dreiviertelpunkt, glaube ich, haben wir verdient.
Ich sag mal, Dreiviertelpunkt ist gut.
6, 2, 5 Punkte vielleicht? So.
Doch, können wir uns darauf einigen. Und damit der Sven Plöger hier nicht so ganz, na, wie soll ich sagen, ungeschoren rauskommt? Nein, kann man nicht sagen.
Gut, aber bei mir kann man auch nicht scheren. Also insofern hat man da auch keinen Erfolg, was die Sache angeht. Ich komme überall immer ungeschoren raus.
Dann mache ich es einfach ganz kurz. Ich wünsche für den heutigen Abend viel Erfolg und wünsche gutes Wetter, gutes Klima, zumindest heute hier.
Das werden wir schaffen, da bin ich überzeugt. Ich bin ja jetzt im Moment hier gerade in dieser Halle. Im Moment ist ruhiger. Hier stehen jetzt gerade 4 Menschen, einer davon bin ich. Damals waren es, glaube ich, ganz viele bei der Eselordenverleihung. Das war eine Bombenstimmung. Es war, ich sage das jetzt mal ganz umgangssprachlich und jugendsprachlich, einfach geil.
Danke, Sven.
Gerne.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Video killed the radio star.
Der i-Punkt-Rückblick auf 30 Jahre Bürgerfunk in Wesel. Am 6. Mai 1990, da ging Radio KW auf Sendung, als zweites Lokalradio in NRW. Und damit beginnt auch die Geschichte des Bürgerfunks. Im ganzen Kreis, unter anderem hier in Wesel, begannen nämlich Menschen, Radio zu machen. Jürgen Knorr ist seit der ersten Stunde mit dabei und blickt mit uns zurück auf die ersten Tage und das alltägliche Geschäft.
Nicht alles, was wir uns als Themen aussuchten, waren Knüller. Manches hörte sich mühsam moderiert an, manches war ein wenig hausbacken. Wir wollten eben anders sein, unsere Individualität besonders unterstreichen. So gaben wir den Bürgerfunksendungen aus Wesel einen eigenen Jingle als Erkennungszeichen. Und das hörte sich in den ersten Jahren dann so an.
Bürgerradio Wesel. Radio okay, der offene Kanal.
Dieser Jingle aus Wesel wurde von der damaligen Studentin und späteren Journalistin Iris Seidenstricker gesprochen. Ihr Bruder Axel mischte damals die Töne. Heute ist Axel Seidenstricker Toningenieur bei einem privaten Fernsehsender und hat uns in den letzten 19 Jahren technisch betreut. Beide, so kann man durchaus sagen, kamen über den Bürgerfunk zu ihren heutigen Medienberufen. Damit hatte und hat der Bürgerfunk, damals wie auch heute, eine wichtige Funktion für den Einstieg in Medienberufe. Sie werden in den nachfolgenden Beiträgen noch einige der Bürgerfunker und Funkerinnen kennenlernen, für die der Bürgerfunk eine wichtige Station zu ihrer heutigen beruflichen Laufbahn war.
D Poison und Unskinny Bob, ein Musiktitel aus dem Jahr 1990, genau aus der Zeit, als der Bürgerfunk im Kreis Wesel das Laufen lernte. Apropos Musik, auch hier bedienten wir sie, etwa mit der Sendung Session von Frank Lechtenberg. Genau der Frank Lechtenberg, der über den Bürgerfunk aus Wesel zum Profi bei verschiedenen Sendern wurde. 1991 hörte sich seine Sendung noch so an.
Radio OK. Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe von Session. Hier ist Radio OK, die richtige Welle zur richtigen Stelle mit Frank Lechtenberg. Ich habe meinen gerade beendeten fünfwöchigen Irlandaufenthalt als Anlass genommen, eine Sendung über irische Bands zu machen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Mit dabei exklusiv auf Radio OK eine Deutschlandpremiere, aber die kommt erst später im Programm. Zuerst möchte ich mal einen Song vorstellen, der wohl jedem geläufig ist, allerdings diesmal in der ursprünglichen Fassung.
Frank Lechtenberg, ein Talent, der unser Programm bereichert hat und den Bürgerfunk als Sprungbrett in einen Medienberuf nutzte. Aufgrund seines Studiums musste er allerdings zunächst seine Sendung einstellen. Doch sollten schon bald neue Bürgerfunker mit frischen Ideen in Wesel nachrücken. Doch davon gleich nach Ice Baby von Vanilla Ice, ebenfalls wie soeben Unskinny Bob aus dem Jahr 1990.
And wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves. So I continue to A1A.
Beachfront Avenue.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells.
Falling
on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it.
Ice, ice, baby.
Let's get out of here. Word to your mother.
Ice, ice, baby, tickle.
Sie hören den I-Punkt Rückspiegel mit Jürgen Knorr und der zweiten Folge aus der Reihe, als der Bürgerfunk das Laufen lernte. Nachdem wir in den ersten zwei Sendungen den Bürgerfunk im Kreis Wesel allgemein betrachteten, stellen wir Ihnen heute unter anderem die Leute vor, die in Wesel ihre ersten Grundsteine für ihre künftigen Berufe im Mediengeschäft legten. So tauchte eines Tages ein musikbegeisterter Schüler im volkshochschuleigenen Rundfunkstudio auf, um das Radiomachen zu erlernen. Oliver Uschmann hieß der damals 17-jährige Pennäler vom Andreas-Vesalius-Gymnasium. Ein Fan der Toten Hosen. Mit ihnen begann er hier nach dem Erlernen der Grundfähigkeiten sein Radiodebüt. Seine damals erste Radioproduktion hörte sich so an.
Oktober 1996. Von der Weseler Niederrheinhalle weht einem Gelächter, Gesang und Biergeruch entgegen. Hunderte, ja Tausende von Menschen haben sich versammelt, ein Bierdosenteppich hat sich gebildet und das bunte Völkchen ist ungeheuer gut drauf. Es ist endlich soweit, die Toten Hosen spielen in Wesel und das wohl bestbesuchteste und wildeste Konzert in der Geschichte der Niederrheinhalle steht bevor.
Und das Interview mit Campino, das hören wir gleich nach Tage wie diese.
Bürgerfunk, wir bringen Farbe ins Radio.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie
we'll be right back. Tagen wie diese wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diese haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verändert.
Die Toten Hosen im I-Punkt aus Wesel. 1996, also vor fast 25 Jahren, kamen die Toten Hosen in die Weseler Niederrheinhalle. Ein Auftrag für unseren musikbegeisterten ehemaligen Bürgerfunker Oliver Uschmann. Denn er konnte Campino interviewen. Das Gesicht dieser Band.
So bunt gemischt wie die Klamotten der Toten Hosen ist auch ihr Publikum. Da versammeln sich beinharte Straßeniroquesen neben ganzen Familien mit Kind und Kegel. Da schwitzt man in T-Shirts der Fortuna, einer ganzen Palette anderer Bands und eben der Hosen. Trotz des gemischten Publikums fällt besonders die Zahl der sehr jungen Fans auf. Auch hier finden sich sogar vereinzelt kreischende Mädels. Campino als der neue TXZ-Robby? Punk als Ausverkauf? Die Hosen als Kinderpunks?
Erstmal finde ich das sowieso Blödsinn, da dieses Altersding da zu machen, also unter 18 Jahren und so. Ich habe meine ersten Konzerte irgendwie auch mit 13 oder 14 Jahren gesehen. Und das finde ich wirklich also daneben oder albern. Dann muss man, kommt halt ein Aspekt dazu, dass, ich sag mal, die Jüngeren halt etwas nervöser sind. Ja, wenn wir jetzt die kleineren Hallen spielen hier mit 2.000, 3.000er oder jetzt hier, glaube ich, 4.500 Kapazitäten, natürlich sind die Jugendlichen die Ersten, die losrennen, einen Vorverkauf und sich die Karten holen. Das sind aber auch diejenigen, die am meisten mitmachen. Also mir macht das mehr Spaß, als wie, ich sag mal, die Mit- und End-30er, die dann irgendwo am Bierstand stehen die ganze Zeit, vielleicht mal mit dem Fuß wippen, die Arme verschränkt vor der Brust haben und ein bisschen mit dem Kopf nicken. Also so der Altersdurchschnitt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Und so war auch das Bild in der Niederrheinhalle. Während die Älteren aus sicherer Distanz zuschauten, ließen die Jüngeren vor der Bühne richtig die Post abgehen. Überhaupt war es wohl noch nie so tropisch heiß und verschwitzt in der Niederrheinhalle. Ist es diese intimere, verschwitztere Atmosphäre, die die Toten Hosen auf der zweiten Hälfte ihrer Tour wieder in die kleineren Hallen treibt?
Da sind auch zwei Aspekte dabei. Einmal wollten wir dieses Jahr ziemlich flächendeckend spielen. Das heißt, dass wir also in fast ganz Deutschland auftauchen, in Städten, wo, ich sag mal, im Umfeld also keiner weiter wie 50 oder 80 Kilometer fahren muss, um uns zu sehen. Sonst also nur die großen Städte, Hamburg, Frankfurt, Köln, München und so weiter. Das ist dann nicht so ganz, und dass dieser zweite Teil der Tour jetzt also in den kleineren Hallen stattfindet, ist einfach produktionsbedingt, weil wenn du also die großen Hallen spielst und am nächsten Tag, was weiß ich, gestern waren wir in Siegen irgendwie, da waren 2.500 Leute, dann bleibt die halbe Produktion in den LKWs drinne. Und das ist einfach eine Kostenfrage, da wir uns auch noch immer bemühen, so billig wie möglich zu sein. Mussten wir das so ein bisschen aufteilen, dass wir im ersten Teil der Tour, also im Frühjahr, die großen Hallen gemacht haben und jetzt etwas kleinere Hallen spielen.
Möglichst überall auftauchen. Dieser gute Vorsatz bedeutet für die Düsseldorfer allerdings auch eine Mammut-Tour von Mitte April bis Ende Dezember. Wie hält man das durch? Wohl kaum mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, oder?
Nee, jeden Abend groß feiern ist nicht drin. Wir sind ja jetzt sozusagen in der zweiten Halbzeit. Wir haben also im Frühjahr schon angefangen irgendwie, haben da fast die Hälfte der Gigs gemacht, dann den ganzen Sommer über so Festivals, das war dann etwas ruhiger. Und jetzt sind wir auch schon wieder seit 10 Tagen dabei.
Campino, der Frontmann der Toten Hosen, im Interview mit unserem ehemaligen Bürgerfunkreporter Oliver Uschmann. Ein Beitrag aus dem Jahr 1996. In Teil 3 unseres Bürgerfunk-Rückblicks stellen wir Ihnen gleich zwei junge Männer vor, die im Bürgerfunkstudio Wesel angefangen haben und mittlerweile erfolgreich für die ARD arbeiten. Ihre Geschichte, aber auch ihre journalistischen Anfänge, die haben wir gleich für Sie nach Kim Wilde und Kambodscha.
Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele.
der Sonntagabend mit dem I-Punkt-Rückblick auf 30 Jahre Bürgerfunk. Jürgen Knorr erzählt gerne von zwei damals Jugendlichen, die hier in Wesel zum ersten Mal Radio gemacht haben, in ihrer Freizeit, denn damals waren sie ja noch Schüler. Damals, da haben die beiden jungen Männer auf Tonbändern in den 90ern ihre Beiträge bearbeitet und geschnitten. Die Maschine, die steht übrigens hier im Studio immer noch. Wir reden über Kersten Mügge und Philipp Abresch. Kersten Mügge arbeitet heute beim Radio-Nachrichtensender NDR Info. Philipp Abresch für das Auslandsmagazin Weltspiegel im Ersten. Wir wollen ihre Geschichte erzählen, denn auch sie haben in 30 Jahren Bürgerfunk mitgewirkt. Mit ihren ganz eigenen Ideen.
Sie hören das Fördermagazin mit Philipp Abresch
und Kersten Mügge.
Los geht's mit Back in the USSR.
Philipp Abresch und Kersten Mügge. Ersterer Philipp Abresch aus Wesel und Kersten Frederik Mügge aus Förde. Sie produzierten einige Male gemeinsam ein Förde-Magazin. Es sollte noch einen Ableger bekommen, den Kulturbeutel. Inspiriert vom damaligen Weseler Journal griff das Förde-Magazin von Kersten Mügge auf die kleinen und großen Themen rund um Förde zurück. So wie etwa über die Orgel in Götterswicker-Hamm.
Die Orgel der evangelischen Kirche in Götterswicker-Hamm steht seit etwa einem Jahr unter Denkmalschutz. Außerdem wird sie seit geraumer Zeit restauriert. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Über den vollen Klang der Orgel der evangelischen Kirche in Götterswicker-Hamm kann sich der Organist Martin Petri bald wieder freuen. Denn die letzten Arbeiten an der Restaurierung der Orgel sind gerade in vollem Gange. Die Orgel in Götterswicker-Hamm ist jetzt 52 Jahre alt und musste deshalb restauriert werden. Zur Geschichte der Orgel der Presbyter der Gemeinde Götterswicker-Hamm, Wienand Rockhoff.
Ja, die Orgel in ihrer jetzigen Form ist 1933 erbaut worden von der Schwelmer Orgelbaufirma Paul Faust. Und es hat eine Erweiterung stattgefunden im Jahre 1953. Die Ausführung ist noch von Herrn Faust geplant worden und über den Einbau hier bei uns in der Kirche ist der Herr Faust gestorben und das ist dann von der Firma Bürkle weitergemacht und vollendet worden. Sie ist dann gespielt worden bis in die 60er, 70er Jahre und dann wurden Orgeln dieses Typs nicht mehr als sehr erhaltenswert angesehen und das führte dann zu einer gewissen Vernachlässigung der Pflege der Orgel insgesamt und schließlich 1991 zur vollständigen Stilllegung. Es waren so viele Heuler und Fehler drin, dass wir sie für den Gottesdienst nicht mehr nutzen konnten.
Die Orgel ist eine der letzten ihrer Art am Niederrhein und wurde schließlich 1993 unter Denkmalschutz gestellt. Die Restaurierungsarbeiten begannen vor 2 Jahren. Dazu musste zunächst die ganze Orgel aus der Kirche ausgebaut werden, um die Verschleißteile auszutauschen.
Es ist eine Orgel mit einer elektropneumatischen Traktur, das heißt der Spieltisch steht nicht innerhalb der Orgel, sondern steht irgendwo in der Kirche und die Kontakte zur Orgel hingehen über eine ganz normale elektrische Leitung und werden erst in der Orgel durch pneumatische Ventile zu den einzelnen Pfeifen und Flöten übertragen. Und dazwischen sind kleine Taschenladen, es handelt sich hier um eine Taschenladenorgel. Und diese Taschenladen bestehen aus kleinen Ziegen, Lederbälgen und die leiden natürlich im Laufe der Zeit sehr durch Feuchtigkeit, durch Hitze und durch Staubeinwirkung und die waren fast alle zerstört. Und das führte endlich dazu, dass die Orgel stillgelegt werden musste.
Die gesamte Restauration der Orgel wurde organisiert vom Förderverein. Finanziert wurde die Restauration hauptsächlich durch Spenden. Wienand Rockhoff.
Die Finanzierung erfolgte durch sehr viele Spenden, Aufrufe in Gottesdiensten, durch Gemeindekreise, Basare, Konzerte, Gemeindefeste und auch von vielen einzelnen Gemeindegliedern, die sich an diesen Spendenaktionen beteiligt haben. So haben wir einen Betrag von etwa 120.000 Mark zusammengesammelt. Und das reicht aber natürlich noch nicht ganz. Der Gesamtbetrag, der uns im Augenblick bekannt ist, sieht so etwa 173.000, 174.000 Mark. Es fehlen also noch etwa 38.000 Mark. Die müssen wir noch irgendwann zusammenkriegen. Ja, wir werden auch in Zukunft weiter Konzerte machen. Und wenn die Orgel fester Bestandteil der Kirche ist, wird der Förderverein sich, glaube ich, auch um diese Dinge kümmern. Und da wird massiv in der Öffentlichkeit um Mittel gebeten.
Kersten Frederik Mügge beendete nach zahlreichen Bürgerfunksendungen seine Tätigkeit, um einem medienwissenschaftlichen Studium nachzugehen, welches er auch erfolgreich abschloss. Heute ist er Journalist. Philipp Abrisch zog es zuerst zu einem Praktikum bei Radio KW, später zu einem weiteren dreimonatigen Praktikum zum Sender Namibia Broadcast in Afrika. Doch es ging noch weiter und das hören Sie gleich nach den Pet Shop Boys. Pet Shop Boys und Always on My Mind. Sie hören den I-Punkt Rückspiegel mit Jürgen Knorr. Und der möchte mit diesem Blick in den Rückspiegel vor Ohren führen, wie der Bürgerfunk ein wahres Sprungbrett in die Medien war. Und da fällt mir wieder Philipp Abrisch ein, der hier eifrig den Umgang mit dem Mikrofon übte, um beim Bundeswehrradio Andernach 1 die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Es sei gesagt, dass er es natürlich schaffte. Ein Jahr lang produzierte er für seine Bundeswehrkameraden an vielen Einsatzorten Radiobeiträge. Auch bei seinem Politikstudium in Berlin ließ ihn das Radio nicht los. Er wurde freier Mitarbeiter beim Deutschlandradio, moderierte dort die halbstündige Kinderradiosendung Kakadu. Für diese Sendung und für uns entstand dieser Beitrag, der am 2. September 1998 hier in der Sendung Weseler Journal über die Welle von Radio KW zu hören war.
Wenn Flugkapitän Raimund Neuhold nach einem stressigen 2-Stunden-Flug aus dem Cockpit steigt, dann hat er vielleicht die ganze Welt gesehen. Trotzdem bleibt er immer am gleichen Ort. Wie das geht? Ganz einfach. Raimund Neuhold ist nicht nur Flugkapitän, er ist auch der Leiter des Simulatorenzentrums der Lufthansa in Schönefeld. Mit einem Simulator spielen, das kennt ihr vielleicht schon von eurem Computer zu Hause. Aber wusstet ihr, dass man damit auch richtige Piloten ausbilden kann? Bei der Lufthansa in Schönefeld geht das. Dort üben Flugschüler, aber auch erfahrene Piloten, damit sie beim Fliegen keine Bauchlandung machen.
Grundsätzlich kann man natürlich Ausbildung an Bord von Flugzeugen grundsätzlich auch im Flugzeug machen. Aber der Simulator hat den großen Vorteil, dass man wesentlich realitätsnäher und wesentlich besser alle möglichen Verfahren darstellen und üben kann. Ein Beispiel: Feuer im Triebwerk kann man natürlich im Simulator etwas besser darstellen als im richtigen Flugzeug, weil man wird wenige Luftfahrtgesellschaften finden, die es für Training erlauben, dass man ein Triebwerk anzündet. Aber im Simulator ist es halt ein Knopfdruck. Dann reagiert das Cockpit, alle Anzeigen genauso wie in der Realität.
Natürlich ist der Simulator kein ganzes Flugzeug, wäre ja auch viel zu groß. Der Simulator ist nur ein Cockpit, das auf hohen beweglichen Stelzen steht. Und diese Stelzen bewegen sich genauso, wie der Pilot im Cockpit lenkt. Nach oben, nach unten und zu den Seiten. Damit dies auch alles so funktioniert, ist der Simulator durch dicke Kabel mit einem eigens eingerichteten Computerraum verbunden. Ganz früher, in den Anfängen der Fliegerei, da haben sich die Piloten noch auf ganz normale Stühle in Holzfässern gesetzt, die dann von Helfern mit langen Schnüren bewegt wurden. Heutzutage ist das Holzfass von einem hochmodernen Cockpit ersetzt. Und vor dieses Cockpit wird mit einem Computer ein Bild geworfen. Da sieht man Wälder oder Seen, Flughäfen oder Städte. Und das, was wir nachher aus dem Fenster erkennen, ist täuschend echt. Immerhin kostet so ein Simulator fast 25 Millionen Mark.
So 10 bis 15 Minuten nach dem Start der Simulator-Mission hat man eigentlich vollkommen vergessen, dass man im Simulator sitzt. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die entsprechenden Verfahren, die entsprechenden Callouts und Procedures richtig abzuhandeln. Man vergisst sehr schnell, dass man im Simulator sitzt.
Callouts und Procedures, man merkt schon an den Ausdrücken, hier sind wir bei Piloten zu Besuch. Ein Callout ist zum Beispiel eine bestimmte Situation, die Piloten dann meistern müssen. Da kann es schon mal ganz schön hektisch werden, wenn das Simulator-Cockpit anfängt zu wackeln und rote Lampen aufleuchten. Für einen solchen Fall gibt es bestimmte Procedures für die Piloten. Sie besagen, was man nun zu tun hat. Und auch das will vorher gelernt sein.
Ja, wie sieht denn so eine Ausbildung auf dem Simulator eigentlich aus?
Die Ausbildung gliedert sich in eigentlich drei Teile. Das erste ist ein theoretischer Teil, wo der Pilot erstmal an einem Computer-Based Training ausführlich mit den Systemen des Flugzeuges vertraut gemacht wird. Das dauert so 10 bis 14 Tage. Da gibt es einen zweiten Teil, wo er dann entsprechend mündlich gebrieft wird, was in der einzelnen Simulator-Mission stattfindet. Und dann kommt die eigentliche Simulator-Mission, wo alle möglichen Abläufe und Verfahren simuliert werden, wie ganz normaler Start, ganz normale Landung, wie auch verschiedene Wetterbedingungen, Feuer im Triebwerk oder ähnliches.
Ganze 9 Minuten lang war dieser Beitrag, der heute aufgrund der Gesetzeslage im Bürgerfunk nicht mehr möglich wäre.
Ein weiterer Rückblick auf 30 Jahre Bürgerfunk hier in Wesel. Jürgen Knorr und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Steffen Grüttchen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Wir hören uns voraussichtlich am 14. Februar wieder ab 19 Uhr hier auf Radio KW. Alle aktuellen Informationen wie immer auf www.bürgerfunk-mörs.de. Auf Wiederhören.
Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele. Track of the visions in my eyes. Bürgerfunk. Näher dran.
Place and maybe she'll be